Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für das heilige Evangelium. Danke, dass dein Wort die Wahrheit ist, ohne Irrtümer und Fehler. Und danke, dass es kraftvoll ist, wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Ja, so wollen wir dich bitten, dass dein kraftvolles Wort heute auch tief in uns eindringt und in uns Gutes tut, damit unsere Herzen froh und gewiss werden an dem, was wir hier lesen und hören dürfen. Bitte, Vater, tu das zu deiner eigenen Verherrlichung und zu unserem Besten. Darum bitten wir dir durch Jesus Christus, unseren lebendigen Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, Ostern ist das Fest der Sicherheit. Über Jahrhunderte hinweg haben am Ostermorgen Christen einander zugerufen: Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ja, bitte laut. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und alle alten Osterlieder, wir haben einiges schon gesungen, alle alten Osterlieder enden mit einem feierlichen Halleluja. Halleluja. Denn ab Ostern ist es ganz klar. Nun wird alles wieder gut. Das Leben siegt. Christus lebt. Daarom. Die Kirche hat es immer gefeiert. Gott sei Dank. Nun macht der Tod keine Angst mehr. Aber eine Frage. Sind sich Christen heuer, ich meine heuer, 2025, wirklich so sicher? Ich fürchte eigentlich, nein. Unsere Zeit ist sich in sehr wenig sicher. Christus mag wohl auferstanden sein, aber was genau hat es mit der Auferstehung? Und Gott mag es gut mit der Welt meinen, aber wie weit reicht eigentlich seine Macht? Das sind Fragen, die beunruhigen viele Christen. Ich spüre es überall eigentlich. Dieses allgemein angezweifelten christlichen Glaubens. Gewissheit gehört der Vergangenheit. So scheint es. Ja, das ist die Krankheit, ich sage es ganz bewusst so, das ist die Krankheit des heutigen Christentums. Zumindest in Europa. Und sie liegt uns allen im Blut. Es scheint, als seien viele Gläubige gelähmt. Wir glauben zwar, aber es fällt uns schwer, in unserem Glauben Fuß zu fassen. Die innere Unsicherheit nagt an uns. Immer wieder flammen Zweifel auf. Selbst wenn wir das so ganz fröhlich, laut sagen, der Herr ist wahrhaft auferstehen, fällt es uns schwer, uns selbst zu einem neuen Leben zu erheben. Fällt es uns schwer, im Glauben zu stehen, ohne jeden Moment zu fallen. Sag mal, wie ist es eigentlich für dich hier in der Kirche? Und für alle, ich weiß, es gibt heute mehr als sonst, die Worte auch hören, auf den Homepage. Wie ist es für dich? Ist Ostern für dich ein Fest felsenfester Gewissheit? Und spürst du es in dich als eine Ruhe, die von dir ausstrahlt? Oder ist die Osterfeier für dich wie eine Insel in einem Meer von Anfechtung und Zweifel? Das kann leicht passieren. Zum Beispiel, wenn die physische Kraft langsam nachlässt. Oder wenn wir mit zunehmendem Alter ein bisschen einsam werden. Aber auch wenn du noch in der Blüte deines Lebens stehst, du jung bist. Klar, die Kirche ist natürlich da, Aber außerhalb der Kirche strömen so viele Eindrücke und Möglichkeiten auf uns ein, dann scheinen Glaube und Kirche sehr weit weg zu sein. Jawohl, am Sonntag singen wir es kräftig, Jesus lebt. Aber von Montag bis Samstagabend verliert man ihn schnell wieder aus den Augen. Und, sag mal, ist Ostern dann wirklich ein sicheres Fest? Weißt du, meine Lieben, wir sind nicht die Ersten, die an Ostern tastend und suchend umherirren. Christen haben immer Unsicherheit und Zweifel gekannt. Schlimmer noch, eigentlich hat es nicht einmal begonnen mit Gewissheit und Festigkeit. Pass auf, wie hat es angefangen damals, am ersten Ostermorgen? Mit Verlegenheit, mit Zweifel. Ja, mit Unglauben. Schau dich nur diesen ersten Ostermorgen an. Schau dir die Jünger an. Es ist schon schwierig, sich die Apostel vorzustellen. Man sieht sie zunächst nicht einmal. Sie sitzen einfach zu Hause, abgelenkt, arbeitslos. Aber wir sehen ein paar Frauen. Sie waren den ganzen Weg von Galiläa mit Jesus gereist, um sich zu kümmern um ihn. Sie kommen, ja, man kann schon sagen, Respekt und liebevoll. Wie Schwestern, die den Brüdern ein Beispiel geben. Sie tauchen auf am Ostermorgen. Da sind sie. Sehr früh, schreibt Lukas. Sehr früh. Und sie kommen nicht mit leeren Händen. Sie sind ganz auf den Meister bedacht und tragen Geschenken für ihn mit. Was für ein Glaube, was für ein Beharren und Festhalten an Jesus. Sicher. Aber zugleich gibt's auch Irrtum und Unglauben. Denn was sie da bringen, die Frauen, sind nicht Gaben vom Leben, sondern Gaben vom Grab. Wohlriechende Öl und Salbe, mit Liebe zubereitet, doch in Unglauben dargebracht. Na klar, sie meinen es gut. Aber was für schreckliche Dinge können wir Christen mit guten Absichten tun? Ah, da kommen sie am Grab. Sie kommen an. Und eines steht für sie fest, der Herr ist wirklich gestorben. Ja, auch als der Stein scheinbar weggerollt ist, die zweifeln kein Moment daran. Wir werden im Grab den Verstorbenen finden. Fest steht für sie jedenfalls, Jesus lebt nicht mehr. Jesus ist tot. Gut, als sie ein bisschen zögerlich und leise in den dunklen Raum schlurfen, müssen sich ihre Augen erst an die Dunkelheit in der Grabkammer gewöhnen. Nur durch die offene Tür fällt ein bisschen Frühmorgenlicht herein, das jedoch nicht sehr weit dringt. Doch die vagen Konturen der Dinge im Inneren sind erkennbar, sobald sich ihre Augen an das Zwielicht gewöhnt haben. Und dann die große Entdeckung. Die Bank, auf der der Tote liegen soll, sieht seltsam aus. Sie erwarten, die mit Salbe versteiften Binden zu sehen. Sie rechnen damit, sie dort ausgestreckt liegen zu sehen, als Leichentuch für den Toten. Und tatsächlich, sie sehen was liegen. Im Zwielicht. Aber das kann doch nicht sein. Sie sehen eine runde Kopfbedeckung und ein bisschen weiter ein mit Stoff bedecktes Tuch. Zwischen dem Tuch und der Kopfverdeckung ein Zwischenraum. Und in diesem Zwischenraum nichts. Gar nichts. Was für ein schockierender Anblick. Der Leichnam ist nicht da. Vielleicht denkt du, wow, wunderbar. Die Frauen entdecken, der Körper fehlt. Ist das nicht die frohe Botschaft von Ostern? Er ist nicht mehr hier. Er ist wahrhaft auferstanden. Schau mal das Leichentuch, das er zurückgelassen hat. Wie schön wäre es, finden wir, wie schön, das sehen zu können. Wären wir nicht gerne dabei gewesen, Jeremy? Und wenigstens etwas zu sehen von dem, woran wir jetzt nur glauben können, die verhärteten Tücher anfassen zu können, spüren zu können, dass sie leer sind. Mann, oh Mann, wie sicher wären wir dann? Es gibt es, das Wunder des Lebens, für immer, Gott sei Dank. Glaubt ihr nicht auch, dass wir mehr Gewissheit hätten, wenn wir in der Zeit zurückgehen und selbst in diesem Grab stehen könnten, nur um überrascht festzustellen, dass die Grabtücher zurückgelassen wurden? Aber leider unmöglich, wir leben in 2025. Das ist schon so lange her. Wir müssen uns mit einer Bibel aus Papier begnügen. Und heute scheint das alles weit, weit weg zu sein. Vielleicht fühlen wir uns im Vergleich zu den Frauen ziemlich benachteiligt. Ich habe mit Leuten gesprochen, die sagen, ja, wenn ich dabei gewesen wäre, ja, dann glaube ich, hätte das schon geglaubt, aber jetzt. Sie waren sich so sicher, die Frauen. Der tote Körper musste dort sein. Und als sie ihn nicht auf der Bahre fanden, haben sie vermutlich woanders gesucht. Gab es in der Grabkamer noch andere Nischen? Klar, sie suchten. Lag er vielleicht an der anderen Wand? Hatten sie seinen Körper in die Nische dahinter gelegt, dort in den dunkelsten Teil? Ihre Augen suchten in der Dunkelheit. Aber den Körper fanden sie nicht. Siehst du, es ist echt eine Sackgasse. Eines wussten die Frauen sicher, der Herr war wirklich gestorben und damit war es vorbei. Aber diese Gewissheit wird nicht bestätigt. Sie finden den Tod nicht dort, wo er sein soll. Und dann sind sie sich ihrer Gewissheit nicht mehr sicher. Weißt du, man kann eine Art von Gewissheit haben, die in eine Sackgasse führt. Du bist dich deiner eigenen Sache sicher, aber du bist nicht offen für Gott. Und dann kommen wir nicht weiter. Wir wissen es nicht mehr. Bleiben ohne Antwort zurück. Wie diese Frau mit ihrer Gewissheit und ihren guten Absichten für Gott. Sie bleiben ohne Antwort zurück. Befangen und sicher. Und dann, unerwartet, kommt die befreiende Gewissheit. Zwei Männer in glänzenden Gewändern erhellen plötzlich die Grabkammer. Was Dämmerung und Zweifel war, ist auf einmal hell erleuchtet. Das Vage nimmt scharfe Konturen an. Und plötzlich sehen sie, wie blass sie füreinander aussehen. Sie fühlen sich dem Licht, das sie überrumpelt, nicht gewachsen. Ihre Augen, gerade erst an die Dämmerung gewöhnt, blinzeln ihm ins Gesicht. Und schüchtern beugen sie sich vor, sprachlos und verblüfft. Könnt ihr euch das vorstellen? Stell dir vor, du tastest unsicher voran und plötzlich erfüllt die Herrlichkeit Gottes deine Zimmer mit Licht. Dann weißt du, worauf du hoffen kannst, oder? Zweifel ist weggeblasen. Gewissheit senkt sich in dein Herz. Und wie sehr sehnen wir nach diesem tröstlichen Licht. Warum lässt Gott uns immer im Zwielicht glauben, ohne dass Engel uns erscheinen oder sich der Himmel öffnet? Ja, man könnte, ich habe es gehört von Leuten, man könnte schon neidisch werden auf die Frauen. Sie hatten wenigstens die Erfahrung von dem, wonach sich viele heute sehnen. Erfahrung, Alleen das kann doch gewissheit geben, hè? Das ist eigentlich heute unsere Philosophie. Wenn wir es nicht erfahren können, dann werden wir es nicht glauben. Wie kann ich in 2025 an etwas glauben, was ich nicht erlebe? Das ist doch Theorie. So können wir denken. Aber stimmt das? Hören wir, was diese Engel zu sagen haben. Sie bieten Gewissheit. Er ist auferstanden. Der Herr ist wirklich auferstanden. Naja, sagst du, wenn man das direkt von Engeln hört, dann wird es zu einem festen Glauben. So denken wir. Aber dann hören wir nur mit einem Ohr zu. Aber bitte, bitte, höre dich das ganze Wort dieser himmlischen Wesen an. Dann ist es eigentlich gar keine triumphale Botschaft. Sie beginnt nicht mit einem freundlichen Ostergruß. Ist das ihr aufgefallen? Guten Morgen, liebe Frauen. Der Herr ist wahrlich aufgestanden. Das ist nicht das Erste. Das Erste, das die Frauen hören, ist ein Tadel. Und sie endet nicht mit einem Halleluja, sondern mit einem Meinwo. Schau mal Vers 5. Das Erste, das sie hören, ist: Was sucht ihr, den Lebenden bei den Toten? Ihre Suche wird bestraft. Ja, das Suchen von Gläubigen kann ein Irre sein. Und das ist es hier. Die Engel sagen, was macht ihr hier eigentlich überhaupt? Wer sucht in der Nacht nach der Sonne? Wer sucht nach den Lebenden in einem Grab? Hier könnt ihr ihn doch nicht erwarten, oder? Ihr Frauen, liebevoll, mit eifrigen Gaben, ihr seid am falschen Ort. Ja, aber das können die Engel leicht sagen. Die wissen es schon, dass Jesus lebt, aber die Frauen wussten das doch nicht, oder? Und du musst doch erst was wissen, bevor du sicher sein kannst. Sind diese Männer nicht ein bisschen schroff? Warum sagen sie nicht erst, ihr Lieben, er lebt? Und erst dann, ihr braucht hier nicht mehr zu suchen. Wäre nett, oder? Ja, nett. Aber die Engel haben gar nicht vor, zuerst über die Auferstehung zu reden. Darüber reden sie erst im zweiten Satz. Dann sagen sie, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Aber in den Vorwurf, mit dem sie beginnen, nennen sie Jesus nicht den Auferstandung. Ist dir das aufgefallen? Wie nennen sie ihn? Den Lebenden. Genau. Siehst du das? Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Ist ganz was anders. Sie teilen nicht was Neues mit, sondern sie sagen, das ist, wer Jesus war und wie er ist und wie er genannt wird. Der Lebende, weißt du? Und meine Liebe, so kennen wir ihn doch. Niet waar? Die Männer in glänzenden Gewändern erinnern uns daran, wer Jesus war und wer er ist. Er kam nach Israel. Und ja, dann begann sich alles um ihn zu drehen. Der Krüppel, der nur humpeln konnte, der hüpft bald nach Hause. Und der Blinde, der nur tasten konnte, mit der Hand auf den Arm seines Führers, jetzt geht er allein und wird nicht müde von den Farben der Welt, die sie ihm geöffnet hat. Und die Frau, die nach der Behandlung durch fast jeden Arzt im Land an der Schwelle des Todes stand, sie lebt fortan ein gesundes, strahlendes Leben. Wo auch immer Jesus seinen Fuß hinsetzt, erblühte das Leben. Er musste die Menschen nur berühren und sie erwachten wieder zum Leben. Er musste nur ein Wort sprechen und die Kranken waren erstaunt. Familien, jahrelang ans Haus gefesselt, weil sie sich um ihre kranken Verwandten kümmerten, konnten wieder alle miteinander die Feste feiern in Jerusalem. Was für ein Leben war das? En Johannes, we hebben nog van Johannes gelezen, de zoon des Zebedeus, jarenlang stand er in zijn nähe. En wenn Johannes aan Jezus terugdenkt, dan schrijft hij, zo aan het begin, in woord waar das leven. En das leven war das licht der mensen. En in een brief schrijft hij, wat we gehoord hebben, wat we met onze ogen gezien, wat we geschouwd en met eigen handen beruurd hebben, van woord dat leven brengt, dieses leven is zichtbaar geworden. We hebben het gezien en bezeugen het, en we verkünden euch dat eeuwige leven dat bij hem vader was, en voor ons zichtbaar. Also, wer Jesus in seinem Leben auf der Erde anschaut, sieht ein Meer voller Leben. Er ist der Lebendige. Er ist Gott, der lebt und Leben gibt. Und die Frauen, was tun die hier? Sie suchen den Lebenden unter den Toten. Haben sie dann nicht genug schon gesehen? Gehört, berührt, erlebt. Was voor Erfahrungen haben die gemacht, die ganze Zeit, in die sie mit Jesus unterwegs waren? Und wo ist diese Erfahrung jetzt? Ist sie plötzlich versiegt? Warum? Ist doch blöd. Verstehen sie nicht, dass der Lebende sich nie vom Totenreich verschlingen lässt? Mit ihren Salben für ein Toten begraben sie den Lebendigen. Das halten die himmlische Boten ihnen vor. Was tut ihr da jetzt? Hat mir eigentlich so bewegt, dass das eigentlich der Anfang ist. Was tut ihr hier? Sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Na klar, wer am Ostermondsonntag noch Gewissheit braucht, ist Jahre und Jahre zu spät dran. Eigentlich. Wir müssen Gewissheit über Jesus, den Lebenden, finden in seinem Kommen auf Erden, in seinen Wundern und Zeichen, in seinen Worten und Werken. In unserem Jahrhundert suchen viele im Hier und Jetzt nach Gewissheit, nach einem Zeichen für die Auferstehung Jesu. Aber sie finden es nicht. Wundert mir eigentlich nicht. Warum nicht? Weil sie am falschen Ort suchen und zu spät suchen. Viele betrachten das Leben Jesu so wie es war, starren ein bisschen auf seinen Tod und warten dann auf ein Zeichen. Wie oft lesen wir nicht über die Wundergeschichten im Evangelium hin? Wie oft lassen wir die Heilungen und Teufelsaustreibungen gedankenlos an uns vorbeiziehen? Wir sehen, wie das Leben in Jesu Werken aufsprudelt. Aber unsere Augen machen bling-bling und alles ist vergessen. Nicht wahr? Aber dann ist Ostern für uns kein Fest der Gewissheit mehr. Aber dann klingt auch über unsere Köpfe der schockierende Vorwurf hin. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Wer an Weihnachten nicht an das Kommen des Gottessohnes glaubt, der sucht noch am Ostern. Und wer am Ostern die großen Wunder und mächtigen Taten Jesu unbemerkt an sich vorüberziehen lässt, der hat den Kopf verloren. Der ist blöd. Dumm. Gewissheit an Ostern beginnt früher schon. Schau mal vers 6, die Frauen werden in ihrer Erinnerung zurückgeschickt. Erinnert euch an das, was er gesagt hat. Nicht die Erfahrung erneuert, sondern die Erinnerung dran. Nicht das Neue gibt uns Halt, sondern die Erinnerung macht uns gewiss. Pass auf, eigentlich sind wir alle hier, wie wir sitzen, und jeder, die vielleicht zuhört. Wir sind in der gleichen Lage wie die Frauen. Okay, wir sind nicht wie sie am Ostermorgen am Grab. Hat uns übrigens genauso wenig geholfen wie ihr. Aber wir stehen neben den Frauen, wenn es ums Gedenken geht. Wir können in der Erinnerung der Zeitgenossen zurückgehen, wenn wir die Evangelie mit Ehrfurcht und Staunen lesen. Und dann erhebt sich für uns immer mehr das Bild vom lebenden Christus. Wenn du die Bibel liest, und das ist einfach ein Buch von Papier und Buchstaben, und du hast nicht beim Lesen die Erfahrung, hier kommt Christus zu mir, dann verstehst du nicht, was ich sage. Aber jede Erinnerung im Evangelium ist eine Quelle des Lebens. Die Tochter des Jairus schaut uns an. Sie hüpft wieder durch den Raum. Und Bartimäus, er hat schon gelernt, mit den Augen zu zwinkern. Siehst du Petrus' Schwiegermutter, beschäftigt mit den Topfen, um das Sabbatessen vorzubereiten, obwohl sie gerade noch im Delirium lag. Und siehst du den Schrecken von Gadara, dieser Mann, diese gefährlichen Besessenen, der begleitet fröhlich umherreist. Er verkündet die Friedensbotschaft. Das sind Sachen, das sind Tatsachen. Was für ein Leben erblüht, wenn Jesus kommt. Das Evangelium ist ein Bilderbuch voller Leben. Erinnerst du dich daran? Beschäftigst du dich damit? Oder schweifen deine Gedanken ins Unendliche, wenn sie vorgelesen werden, diese Erinnerungen? Warten wir auf Erlebnisse, auf die wir uns stützen können, während Gott den Balsam der Erinnerung in unsere Wunden gießt. Meine Liebe, ich habe euch alle in Jänner das Leseplan geschickt. Das ganze Lukas-Evangelium. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Bitte, leest viel in den Evangelien. Calvin hat jeden Sonntagmorgen aus dem Evangelium gepredigt. In der Woche hat hij das ganze Alte Testament gelesen und am Abend noch andere Sachen. Aber das Evangelium war ihm heilig. Jeden Sonntagmorgen hat hij aus dem Evangelium gepredigt. Denk darüber nach. Nimm dich jeden Tag Zeit dafür. Die Tage, ich weiß, die Tage sind voll und das Leben ist hektisch. Und wenn wir nicht aufpassen, werden der Montagmorgen oder der Samstagabend eure Gewissheit wegspülen. Und dann denk dran, bei deiner Bibellesung innezuhalten. Halt het dabei inne und denk drüber nach. Schau, werde ich mal sagen, schau jeden Morgen zurück, bevor du nach vorne schaust. Das ist der Weg zur wahren Osterfreude. Du musst nicht zu einem Grab zurückkehren. Und es müssten keine Engel herabsteigen. Wir lernen es in der Bibel immer klarer sehen. Jesus ist das Leben. Das Leben von Tag zu Tag. Und darum sind wir uns über Ostern sicher. Der Lebende kann einfach nicht bei den Toten bleiben. Mit ihm werden sie leben sogar. Ihr habt es bei Lazarus gesehen, hè? Rosemarie hat es gelesen heute Morgen. Und ihr seht es auch am Abend schon, am Karfreitag in Jerusalem. Toten werden leben. Natürlich musste Jesus aus dem Dämmerland zurückkehren. Natürlich. So kennen wir ihn doch. Ich komme zum Schluss. Ostern, habe ich gesagt, ist das Fest der Gewissheit. Aber die Gewissheit selbst beginnt früher. Sie beginnt, wenn wir uns einfach an die Schrift erinnern. Sola Scriptura. Und dann können wir es zu einem kleinen Fest machen an jedem Sonntag. Und ein großes Fest an Ostern. Der Herr ist wirklich auferstanden. Natürlich. Denn er ist der Lebende. Ich werde es nie vergessen. Und du? Halleluja. Amen. Amen.